Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, wie geht's dir?
Nico, wie jede Woche sehr gut. Ich freue mich wieder hier zu sein. Wie geht's dir?
Ach, ehrlicherweise todmüde. Ich habe nämlich, es hat einen Grund. Die Termine diese Woche sind ja so ein bisschen chaotisch gewesen, auch hier einen Termin für uns einzufinden. Deswegen nehmen wir heute erst auf und die Folge kommt ja im Prinzip, und das ist ein bisschen ärgerlich, eigentlich einen Tick zu spät. Ich weiß nicht, ob du heute Abend noch direkt raushaust oder dann morgen. Dann ist es mit den Releases auch ein bisschen schwierig, weil es einen neuen Release-Freitag gibt. Wir jetzt mal noch die Releases vom letzten Freitag nachholen etc. Und bei mir ist die Müdigkeit, weil ich halt unter anderem auch viel unterwegs war. Und ich habe so einen Quatsch gemacht. Ich bin nach Leipzig gefahren, habe mir ein Champions-League-Spiel angeguckt und habe einfach mir also durch die Nacht komplett die Nacht um die Ohren gehauen. Und ich bin mittlerweile in einem Alter, so muss ich diesen Satz anfangen, dass ich auch zwei Tage später noch merke, dass ich mir da einfach eine Nacht genommen habe. So, aber für mich war es total wichtig, irgendwie mal in Leipzig da im Stadion zu sein, sich das mal anzugucken, mal zu gucken, wie die das da machen.
Und hat sich der Trip gelohnt?
Ja, doch, muss ich sagen. War auf jeden Fall sehr interessant. Hab auch geile Graffiti-Ecken von Leipzig wieder quasi für mich entdeckt. Ich war auch schon lange nicht mehr da. Insofern war rundum gelungen. Nur die Nacht war hart. Ich könnte noch eine Geschichte von der Autobahn erzählen, aber die spare ich mir für einen anderen Moment auf.
Mach das.
Dann würdest du mich ausufern. Wir haben heute gute Gäste, die auf jeden Fall representen können. Das habe ich schon mir im Vorfeld so quasi notiert.
Ja, ich glaube, da liegst du nicht ganz falsch. Ja, beide Gäste heute am Start, die auf jeden Fall einiges zu erzählen haben. Du warst in Leipzig unterwegs. Wir gehen einmal quer durch Deutschland auf die andere Seite. Wir haben heute Witten im Haus. Gast Nummer 1. Ich glaube, wenn das Wort Witten fällt, dann muss man direkt an ihn denken. Da brauchst du gar nicht mehr groß an Vorstellungsworten. Lackmann bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
Ah, hallo Yannick. Hallo Nico. Danke für die Einladung.
Und Gast Nummer 2, um die Runde hier komplett zu machen, ich feiere das ja immer, wenn wir so im Stammtisch so Runden haben, wo sich die Leute eh kennen, und wenn sie dann noch beide aus Witten kommen. Ich glaube, das wird richtig gut heute. L96 heute auch bei uns. Herzlich willkommen.
What up? Was geht ab? Danke für die Einladung.
Schön, dass ihr da seid. Und es gibt ja so, also ich komme aus Hamburg. Und da gibt es natürlich ein gewisses Selbstverständnis der Stadt gegenüber. Und das hat nicht nur jetzt auf sportlicher, auch auf musikalischer Ebene, ist normal die zweitgrößte Stadt im Land. Da hat man ein gewisses Selbstbewusstsein, was diese Stadt angeht. Was ich aber durch Fußball und durch Hip-Hop gelernt habe, ist, wie viele andere schöne Orte es gibt und wie viele auch stark repräsentierte Orte es gibt. Und man hat zum Beispiel in Leipzig gemerkt, es gab einen harten Kampf in der Graffiti-Ecke um die Stadt. So, da gibt es ein bisschen RB von dem großen sponsorgetriebenen Verein, in dem Zentralstadion spielt, jetzt in der Red Bull Arena, plus natürlich die lokalen Vereine, die da schon ein bisschen länger besiedelt sind. Fakt ist aber, sie versuchen alle für sich zu claimen, Leipzig auf die Fußballkarte zu bringen, in welcher Form auch immer. Und im Rap gibt es genauso hier Städte, und da war ich auch schon mal in Witten, und Witten ist also ist ein beschauliches Plätzchen, Lucky.
Das hat an mir genagt, als ihr uns letztens besucht habt, dass ihr das so als das Witten so hässlich in euren Augen waren. Weil ihr habt doch, es war, glaube ich, wann war das? Oktober, November, es war regnerisch, die Blätter lagen auf der Straße, matsch, dunkel, kalt, und ihr habt nur die Hauptverkehrsstraßen gesehen, die voll hässlich waren mit den Häusern und so. Und dann kann man natürlich den Eindruck gewinnen, Witten sehe aus wie Hagen. Man wäre total dreckig und schmutzig und so eine typische Ruhrpottstadt, ne? Und ist aber wirklich ein kleines Örtchen, und ich hatte das gestern noch besprochen, habe ich, viele Grüße von meinem Vater übrigens, weil ich ihm gesagt habe, ich habe morgen Podcast mit dir, ne, und er so, mit Nico, ja, okay, habe ich ihm gesagt, dass ihr ja hier wart und wie die Witten empfunden haben, und das hat immer noch an mir so genagt, und irgendwann lade ich euch im Sommer ein, und dann gehen wir irgendwann, wenn es grün wird, mal zum Muttental und Kemnader und Hohenstein, weil es sind sehr viele schöne Wanderwege, grüne Örtchen und eigentlich ein friedliches Plätzchen und gar nicht so eine Ruhrpott-Metropole aller irgendwie so ein Stadtbild, so ein urbanes, liebloses Stadtbild. Klar, diese Straße gibt es auch halt so, und leider habt ihr nur die gesehen, als ihr letztes Mal da wart.
Ach, finde ich aber schön, dass also vor meinem geistigen Auge bildet sich gerade so, wir beide wandern durch Witten. Das bringt mir diese Stadt auf jeden Fall ein kleines. Ich freue mich da sehr drauf. In der Vergangenheit habt ihr, also für Dörjan Dur natürlich auch, aber also musikalisch eher dafür gesorgt, dass diese Stadt natürlich auch eine Aufmerksamkeit bekommt. Und Yannick, da willst du heute drüber sprechen, ne?
Genau. Das Thema ist Witten. Das Thema ist die Deutschrap-Landkarte. Wir haben natürlich, keine Ahnung, Hamburg, Berlin, Frankfurt. Es gibt die großen Metropolen, wo natürlich Rap stattfindet. Und es gibt mit Witten so eine Art, ich habe immer so ein bisschen so empfinden, so ein kleines gallisches Rap-Dorf irgendwie. Und natürlich auch ganz, ganz viel passiert ist, ganz, ganz viel nice Mucke herkommt. Und wir reden einfach mal drüber. Was macht Witten eigentlich so besonders? Was macht vielleicht nicht nur Witten, auch andere Kleinstädte, die Deutschrap prägen,
so besonders? Ich habe mich verstanden von der Frage. Könnt ihr mich hören? Es hakt hier wieder. Könnt ihr mich hören?
Ja, wir hören dich gut. Ich hoffe, das Internet auf deiner Seite spielt mit.
Scheiße, Mann, Alter. Lukas, übernimm mal kurz die Frage. Ich schalte mal hier kurz alles ab. Ja, du hast ja bestimmt angefangen. Ich komme sofort.
Auch sehr schön, dass wir damit einen Beweis dafür kriegen, wie Witten internettechnisch aufgestellt ist. Das bin ich normalerweise nur, noch wollte ich gerade sagen, bin ich nur aus Berlin gewohnt. Aber wir leiten das Thema nochmal allgemein ein.
Genau. Wir sprechen über Rap City Witten. Wie bringt man seine Stadt auf die Karte?
Indem man es halt, also indem man auf jeden Fall den Leuten auch in der Musik klar macht, wo man herkommt, ne? Ich sag mal so, Lucky hat zusammen mit Terrence und Dieke und der ganzen Bunkerwelt da so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, so. Ich muss auch dazu sagen, dass ich glaube, Witten ist auch nicht so eine Hip-Hop-Stadt, die sich jetzt so nur auf Witten bezieht. Also, das ist nicht nur Witten. Bochum gehört dazu, Dortmund gehört dazu. Wir haben halt Too Strong noch gehabt. Wir hatten noch ABS, wir hatten noch RAG. So, und das gehört irgendwie alles zusammen, ne? Und ich glaube, wir selber, also die Wittener, die haben sich auch nie so gesehen, dass Witten jetzt die Hip-Hop-Stadt ist, sondern der Pott halt einfach, ne? Wir sind Pott, so. Das ist halt eher so eine Verbindungssache, würde ich fast sagen, so. Und wie man es auf die Karte bringt, also, ich sag mal so, da kann ich jetzt gar nicht so viel drüber erzählen, weil ich es nicht auf die Karte gebracht habe, sondern eher Lackmann oder ein Afro oder ein Pachel. Aber ich mache das in meiner Musik so, dass ich den Leuten einfach immer wieder vermittle, wo ich herkomme, wo ich halt lebe, wo ich mich aufhalte, wo ich bin, ja.
Was ist für dich da so das Besondere an Witten, wenn du jetzt sagst so, also klar, es ist für dich irgendwie Heimat, aber wenn du Witten so ein paar Worten beschreibst, weil eben haben wir gesprochen, dass wir waren da, irgendein grauer Novembernachmittag irgendwie so, und dann wirkt Witten natürlich irgendwie ganz, ganz anders, als es für dich wahrscheinlich wirkt.
Ja, also das Ding ist halt, Witten ist Heimat für uns, ne? So, das ist, ich glaube, das könnte noch so schlimm aussehen, es wäre trotzdem schön für uns, weil wir da einfach groß geworden sind, ne? Und wir sind ja das Zentrum der westlichen Welt, ne? bei uns ist es schon schön. Also, wie Lucky schon gesagt hat, wenn ihr mal im Sommer da durchlaufen würdet und so, dann sieht das auch nicht aus wie Hagen oder Duisburg oder Gelsenkirchen, ne?
Ist so großartig, dass ich auch nicht so viele Unterschiede zwischen den Städten machen könnte, weil ich nicht von dort bin und damit mir auch so ein bisschen diese unterschiedlichen Bilder fehlen. Ich habe natürlich dieses allgemeine Ruhrpott-Gefühl, das du ja beschrieben hast, dass es eigentlich noch fast darüber liegt, bei seiner eigenen Stadt repräsentieren, den Ruhrpott zu repräsentieren. Ich 100% fühle. Ich mag das da. Ich mag die Menschen. Ich mag auch dieses bewusst betont Dreckige und so. Es ist nur manchmal, es ist hart, also, und es ist nicht besonders attraktiv, aber es ist ehrlich. Und Lucky, du bist, wenn du jetzt wieder da bist, ich nehme die Eingangsfrage nochmal mit zu dir rüber. So, das ist unser Leitthema heute. So, wie bringt man seine Stadt auf die Karte? Und ihr habt das ja mit
Witten gemacht. Ich habe schon gedacht, ich habe nichts zwar nicht verstanden, aber es geht um die musikalische Einbindung, wie Witten da halt irgendwie im Ruhrpott zugepasst
hat. Ja, deutschlandweit. Wie kriegst du hin, dass die Leute Witten kennen?
Ja, wie gesagt, in den Anfangstagen von Hip-Hop gab es ja nicht so viel Kreativzentren, ne? Und ich glaube, dadurch, dass die Leute, mit denen wir aufgewachsen sind, ein paar Jährchen älter waren als ich, so 2, 3, 4 Jahre, waren die Pioniere in Deutschland Rap und haben sich ja grundsätzlich mit dem Rest der Szene connected. Und Witten war zum Beispiel ganz stark angebunden an Dortmund und Bochum in der Graffiti und in der Rap-Szene. Das heißt, es gab immer so diese, wie ihr schon jetzt gesagt habt, diese Ruhrpott-Connection, ne? Und da hat man natürlich so gebündelte Kräfte, ne? Dortmund war Anfang der 90er so Graffiti-Hochburg in Europa und die RAGs aus Bochum haben ja, ein paar Jährchen älter waren, haben natürlich vorher schon so den ersten kleinen musikalischen Fußabdruck in der Landschaft hinterlassen. Und dadurch, dass diese Leute alle connected waren, was für uns aus der Bunkerwelt in Witten mit Leuten wie Dico und Reimwärts halt als erste Generation, sag ich mal, oder als Flaggschiff am Anfang, war es halt sehr einfach, so ein Konglomerat zu schaffen, wo wir halt irgendwie die Rap-Musik für uns entdeckt haben und gemacht haben. Und das war so intensiv, dass wir halt gar nicht mehr locker gelassen haben. Wir sind so krass am Ball geblieben und haben dann erstmal einen lokalen und einen regionalen Namen gemacht. Ne? Dadurch, dass wir halt alles abgegrast haben, alle Konzerte besucht haben. Und ich glaube, so bildet sich ein gesundes Fundament, dass Leute außerhalb der eigenen Stadt halt das so als, wie nennt man das, als einen Ort empfindet, wo man halt hingeht und guckt und darüber berichtet halt so. Ne? Das war ganz schnell halt so, Leute von außerhalb des Ruhrgebiets kamen halt und haben gehört, dass halt in Witten halt eine Menge geht, weil wir halt auch irgendwie, ich will nicht sagen, so ein Camp waren, aber wir waren 3-4 verschiedene Bands in der Bunkerwelt und das war für die damalige Zeit schon ein bisschen außergewöhnlich, weil man sonst immer nur in den einzelnen Städten in Deutschland ein, maximale 2 Gruppen verortet hat, habe ich das Gefühl gehabt, die zwar miteinander connected waren, aber ihr eigenes Ding gemacht haben. Das ist vielleicht so, um es zusammenzufassen, die Kraft oder die Dynamik einer Gruppe, die halt irgendwie wirklich stark gemacht hat, finde ich.
Mega. Ehrlicherweise auch, glaube ich, der ganz simple Start, wenn du das zu der Zeit machst, du musst den Leuten erstmal klar machen, von wo du kommst. Und ich glaube, es ist bis heute so, dass ich eine gewisse Faszination dafür kriege, wenn, weil du brauchst natürlich Talent an der einen Stelle. Wenn du kein Talent hast, dann bringt es sowieso nichts. Aber wenn du talentierte Menschen in deiner Stadt hast, wenn das keine Großstadt ist, kann das wiederum dazu führen, dass sie anfangen, für die Stadt zu sprechen. Und dann lebt es von der Coolness, die sie transportieren. Janik, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja sicherlich auch so Orte, die dir Künstler quasi schon beschrieben haben, die du cool findest, ohne dass du schon mal da gewesen bist.
Voll, absolut. Also was ist cool, ich musste dabei irgendwie witzigerweise an, auch wenn es musikalisch ganz, ganz anders ist, an Shindy denken, der immer sein Bietigheim ja irgendwie so idealisiert und so. Und in meiner Welt oder in meinem Kopf ist es dann immer so ein bisschen fast wie in so einem lustigen Taschenbuch, Mickey Mouse mäßig so. Er in seinem Bietigheim, die grünen Wiesen und die Sonne ist schön und so weiter. Und das finde ich irgendwie immer sehr witzig, wie er das so darstellt. Ohne halt je da gewesen zu sein. Beziehungsweise ich kenne halt so ein Rin-Interview, wo sie durch Bietigheim laufen. Das ist halt, naja, deutsche Kleinstadt, Provinz, Altbau, irgendwie anders, als ich es mir irgendwie in meinem Kopf dann vorgestellt habe. So, aber
ja, kann ich dir bestätigen?
Ja, du warst da.
Ich kann das auch bestätigen.
Bietigheim Bissing ist einfach nur ein baden-württembergisches Kleinstädtchen.
Ich glaube, der Nico, der sagt immer, falls ich das immer zitieren darf, er sagt immer, das sind diese gallischen Dörfer in der Landschaft. Ne?
Ja.
Ja, genau, das habe ich mir nämlich gemerkt. Und dazu, dieses Bild passt eigentlich für uns vielleicht sogar noch ein bisschen, also besser als zu Bietigheim, weil diese gallischen Dörfer rebellieren ja auch halt gegen die römische Besatzung. Ne? Und so haben wir uns ja teilweise auch gefühlt im Ruhrpott in Witten, dass wir unterrepräsentiert waren. Und ich möchte das um eine Sache ergänzen. Einmal möchte ich anschneiden, ich hatte gestern ja auch meinen eigenen Podcast, wo wir genau über sowas berichtet haben, nämlich über die nicht vorhandene Balance in der Berichterstattung in den kommerziellen Rap-Medien. Und das zählt halt jetzt nicht nur für negative Trash-Meldungen und Horror-Szenarien und alles, was das Schlechte die Leute fasziniert, sondern das zählt in unseren Augen, gilt das genauso für die Unterrepräsentation des Ruhrgebiets, wenn es darum geht, wer die Gründungsväter von deutschen Rap sind. Wenn man nämlich so sieht, dass 1989 Too Strong halt irgendwie Rap schon auf die Landkarte gebracht haben, habe ich jetzt in der letzten NDR-Doku nicht ein einziges Wort davon gehört oder in keinem Dokus wird erwähnt, dass die halt mit anfangs am Start waren, weil in der kommerziellen Berichterstattung da irgendwie nicht so eine Balance findet. Es sind immer so die anderen Zentren oder die anderen Städte, die zuerst erwähnt werden. Und damit lebt es sich eigentlich ganz gut, fand ich immer so, mit diesem gallischen Dorfcharakter, weil man halt immer so einen Grund hat, so dieses Zusammenhalten und Representen und sich zu behaupten, das fördert das hier, deine Ecken und Kanten und dein Drive halt so. Wenn du immer denkst, du wirst halt immer übergangen und immer unter den Teppich gekehrt, ne? Also jetzt nicht böswillig, aber irgendwann regt es dich auf, dass du dann nur noch Rap-Dokus, die du in Deutschland siehst, und denkst so, okay, warum hat keiner den Ruhrpott auf dem Schirm? Das war der Grund, warum sowas zum Beispiel dann selber in die Hand genommen wird. Ne? Können Sie das nachvollziehen?
Absolut, Alter. 1000%.
Ja, beschreib's doch mal aus deinem Blickwinkel. Du bist ja, also vielleicht auch noch mit einem anderen weiß nicht, ist es ein anderer Blinkwinkel? Du bist ja auch ein Kind, also bist du zumindest auch ein Fan der alten Schule, du bist ja davon auch sozialisiert worden. Ist es eine gleiche Art und Weise, wie du heute der Meinung bist, du musst Witten auf eine Karte bringen?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann das genauso unterschreiben. Also der Zusammenhalt war halt immer wichtig, gerade weil man irgendwie nicht so die Relevanz findet in dieser Medienwelt, ne? Und man sich irgendwie besonders fühlt, allein weil man andere Leute dadurch hat, mit denen man sich verbinden kann. So.
Wofür steht denn dann Witten?
Für Hip-Hop. Für Hip-Hop, ja, Zusammenhalt.
Freundschaft. Und ich finde auch diesen Untergrundcharakter ganz gut halt, ne? Das ist wieder dieses kleine gallische Dorf, obwohl halt Bietingheim halt auch jemanden wie Shingli und Rin hervorgezaubert hat, die halt irgendwie voll Superstar geworden sind und voll groß. Theoretisch könnte das ja auch vielleicht in Witten eines Tages mal klappen, aber irgendwie steht Witten noch irgendwie für eine andere Art von Rap-Charakter halt so. Die Leute, die Nachwuchs-Rap machen halt irgendwie, davon habe ich jetzt noch, oder so wie Lukas und L96 und die ganzen Jungs, davon habe ich jetzt noch keinen gesehen, der gesagt hat, ich gehe über Leichen oder ich mache alles, um halt irgendwie der nächste Shindy zu werden. Es gibt bestimmt ein paar Young Guns und Kids, die den Traum von Rap-Superstar haben, aber irgendwie kriegst du das hier in Witten in die Wiege gelegt, dass das so alles natürlich wächst, habe ich das Gefühl. Vielleicht bilde ich mir das ja auch nur ein, weil ich die Erzählung so schön finde, aber solange kein anderer aus Witten jetzt, sag ich mal, uns überholt oder diese Ambition hat, halt irgendwie alles hinter sich zu lassen und diese vorangegangenen Pfade zu löschen und einfach seinen eigenen Weg zu machen und halt irgendwie voll, ihr wisst, was ich meine, voll durchzustarten und das, was vorher gemacht wurde, halt außen vor zu lassen, kann man ja nur sagen, die gibt es so eine gewisse Tradition. Ne? Also das soll nicht verpflichten und sich irgendwie so engstirnig anhören, aber ich finde halt, klar, ist das ein Stück Mentalitätsfrage und Charakterfrage und eine Frage von dem Ort, wo du herkommst. Aber Dortmund hat ja auch mit Miami Yassin halt irgendwie jemanden geschafft, der zum Superstar wurde, obwohl der halt mit dem, sagen wir mal, Graffiti Too Strong, Bunkerwelt, Hip-Hop, Wittenfilm wenig zu tun hat. Oder Asche aus Bochum hatte auch einen ganz anderen Hype als RG. Das ist vielleicht so ein Generationsding. Aber trotzdem irgendwie steht Witten halt für diese Art von Leuten, die halt irgendwie nicht an den Bäumen wachsen,
halt.
Ne?
Sieht's aus. Also ich muss auch sagen, ich bin da sowieso, dadurch, dass ich mit der Mucke von RAG und ABRs und Kreuzfeld und so groß geworden bin, ist das halt, wie Lucky das gesagt hat, ne? Das wird einem irgendwie in die Wiege gelegt. Wenn du hier zu groß wirst und du hast auch vor, hier zu bleiben und willst dein Ding hier machen, dann ist es so eine Art Tradition, dann wie er sagt, einfach Rekeeping. Scheiß drauf, ob du da jetzt der große Superstar wirst oder sonst was, wollen einfach Spaß Musik machen, auf der Bühne stehen.
Ja. Ich wollte gerade fragen, wie würdet ihr das denn so einschätzen, Witten als Stadt und was ihr alles gerade so beschrieben habt, ist das Ganze förderlich oder eher hinderlich, wenn man jetzt, sag ich mal, so eine eigene musikalische Entwicklung, Karrieren anguckt? Also dieses, was ihr gerade beschreibt, ihr seid irgendwie in Witten und das ist dieser relativ kleine Kreis und das gallische Dorf, ja. So, ist es genau das, was man will, oder steht man sich da vielleicht auch selber manchmal so ein bisschen im Weg, das ganze Ding so noch größer zu machen?
Also ich glaube, dass es für Lucky damals auf jeden Fall nicht so der große Vorteil war. So. Für mich ist es aber was anderes, weil ich eine andere Generation bin. Und klar gibt es natürlich auch Artists in Witten, so, aber mir hat das schon irgendwie so ein bisschen was gebracht, sag ich mal so, ne? Dadurch, dass ich Witten so, also für Witten die Fahne hochhalte und man weiß, ich komme halt, also ich bin Wittener, ist es vielleicht nicht immer cool, dass man direkt verglichen wird mit Lackmann oder sonst was, ne? Aber mir hat es auf jeden Fall, glaube ich, mehr gebracht als Lucky früher.
Mhm. Meinst du so ein bisschen so ein Qualitätssiegel, so made in Witten, dann weiß man, Beispiel, wenn Witten draufsteht, also, ist Witten drin?
Ja, schon so ein bisschen, ja. Würde ich schon sagen.
Interessant. Interessant. Ich dachte, ich hätte jetzt sogar eine Ergänzung oder noch eine andere Sache, einen anderen Blickwinkel drauf geworfen. Ich dachte sogar, es ist sogar heute irgendwie eine andere Sache. Also bin jetzt ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil das, was Lukas sagt, macht natürlich auch Sinn im Sinne der Tradition. Aber vielleicht ist es ja auch heute, ich hoffe, das passt jetzt in den Kontext nochmal rein, vielleicht ist es ja auch heute so, dass man das so als Hintergrund nimmt, aber auch dadurch, dass man, naja, das ist, es gibt ja keine Industrie oder großen Berichterstattung oder eine Plattform in Witten, um halt draußen in die Welt als Rapper gehört zu werden, abseits der Tradition. Vielleicht ist es ja auch so, dass man sagt heutzutage, ja, ich komme zwar aus Witten, aber ich will meine Rap-Karriere über Spotify heranbringen, über die digitalen Medien, über den Social Media Output und über eine andere Art von Musik auch. Und vielleicht ist das dann irgendwie die Standortbestimmung, wo man ist, gar nicht so wichtig, anstatt das halt, was man als Tool benutzt in der heutigen Zeit. Also natürlich war es damals, wenn Lukas sagt, schwieriger für uns, weil wir hatten keinen, auf den man sagen konnte, der war vor uns da. Aber heutzutage ist es ja auch irgendwie schwierig, finde ich, oder? Also ja, gerade als wenn du aus Witten kommst und Newcomer bist halt so, kräht in Berlin, in Hamburg und Frankfurt heutzutage keiner mehr nach dir nah, außer die Leute, die halt irgendwie mit dieser Tradition auch mal was gehört haben. Und andererseits, wenn du aus Hamburg oder Berlin kommst, kannst du irgendwie als unbeschriebenes Blatt direkt loslegen und hast irgendwie einen Haufen andere Beziehungspunkte und Standortbestimmungen und Eckpunkte in der deutschen Rap-Szene und kannst dann halt irgendwie über einen Algorithmus oder über eine Soundcloud oder Spotify-Veröffentlichung kannst du dir halt viel schneller einen Namen machen, als halt irgendwie über die ansässigen Hip-Hop-Konzerte und Jams und Gigs, die es halt in jeder Stadt halt gibt halt so. Oder ist das heute nicht mehr so? Ich finde doch, ne, oder?
Ja, ey, ich glaube, du hast schon recht so, dass das bei den
Also für dich, ganz kurz, du bist ja in unserer, du machst das ja aus dem, ich finde, du machst das ja auf dem richtigen Weg halt so. Du machst all das, was wir hochgehalten haben, trägst du weiter. Aber guck mal, wie viele Leute in deinem Alter irgendwie das ganz anders machen würden und sagen würden, ja, das, was vor mir war, ist gar nicht so wichtig für den Weg, den ich jetzt einschreite, weil ich mache es mit den ganzen neuen, fortschrittlichen Medien und da ist es eigentlich egal, aus welcher Stadt ich komme. Oder?
Eigentlich ist es egal, aus welcher Stadt du kommst, glaube ich. Das ist wirklich egal. Also ich würde nicht sagen, dass ein Rapper aus Hamburg oder Berlin jetzt irgendwie mehr Pluspunkte sammelt als ein Rapper aus Witten. Glaube ich nicht. Ich glaube, im Endeffekt geht es immer noch um die Leistung, die man bringt. Und ich stehe gerne für den Ruhrpott, ich stehe gerne für Witten. Auch danke, was du gerade gesagt hast, ehrt mich auch natürlich. Ich gebe mir halt einfach Mühe und da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir gerade hatten. Mir wurde das halt irgendwie so in die Wiege gelegt. Ich bin mit eurer Mucke groß geworden und das ist so eine Tradition, Mann. Was soll ich dir sagen? So,
du hast ein großes Wort gerade gesagt, was mir einfällt. Du hast Leistung gesagt. Man sieht das ja, dass sich die Spreu vom Weizen trennt in dem Moment, wo man halt irgendwie seine Platten veröffentlicht oder live auf Konzerte auf die Bühne geht und das Publikum halt catcht und mitmacht und sich einen Namen macht, also eine Mundpropaganda, quasi so eine Legendenstatusbildung, wie wir es in Witten damals ja auch gemacht haben. Das ist ja dann, da trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Leute können ja Musik heute anfangen und all diese ganzen Tools benutzen und scheitern dann vielleicht an dem Punkt, wo es dann darum geht, das ins reale Leben zu übertragen und das halt irgendwie mit Taten auszufüllen. Sonst ist es ja irgendwie nur ein gesprochenes Wort und irgendwie etwas, was ja irgendwie auf Spotify oder iTunes folgt und irgendwie irgendwas, ein Image halt, ein Thema, ein Inhalt, aber das wird dann vielleicht auf der Bühne live nicht so verkörpert. In dem Moment, wo du halt dann irgendwie sagst, so, da kommt Leistung ins Spiel, muss ich ja das, was ich sage, auch untermauern. Und das geht natürlich am besten auf Live-Konzerten oder, keine Ahnung, ich mache mein Merch, mein presse meine Platten, bringe die unters Volk halt so. Das ist halt vielleicht nicht so wichtig heutzutage, um Superstar zu werden, aber das ist ja auch eine Form von Leistung halt so. Ich finde, das ist die größere Leistung, als halt irgendwie per Knopfdruck und Klicks halt irgendwie in der digitalen Welt einen Basis-Hype oder einen TikTok-Content zu kreieren und dann halt irgendwie so groß zu werden und so. Weil da muss man halt irgendwie, wenn es dann darauf ankommt, wenn das der Fall ist, muss man das ja auch irgendwann, wenn die Leute dich dann sehen live, musst du das ja auch untermauern halt so. Umgekehrt ist es viel einfacher, wenn du Live-Talent hast, wenn du rockst, wenn du halt ein gemachter Mann bist, wenn du dich dann entscheidest, so, ich habe jetzt alles geschafft, mir eine gesunde Plattform gemacht, irgendwie einen Grundbaustein gelegt und jetzt mache ich mein Promotion-Ding, ziehe das mal richtig durch. Dann sehen die Leute oder dann weißt du ja für dich auch, dass du das backen kannst in der Eventualität, dass die Leute dich irgendwann mal live sehen, weil du nicht mehr, weil du vorher schon ein beschriebenes Blatt gewesen bist halt so. Und viele Leute machen das andersrum. Die sind ein unbeschriebenes Blatt, werden dann groß und müssen sich dann das ganze Handwerkliche und Technische, was man so braucht und die Erfahrung und Routine, müssen die dann natürlich im Crashkurs oder im Schnellkurs durchmachen. Und das ist natürlich irgendwie daran scheitern, sondern denken sie auch, oder die denken sogar vielleicht, ah, ist ja doch gar nicht so cool, Rapper zu sein. Hat ja doch nicht so viel mit Autos, Glimmer, Blink, Blink und Social Reichweite und Status zu tun, sondern man muss ja tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, seine Texte können, man muss schreiben können, man muss fleißig im Studio sein, man muss live rappen können, man muss halt irgendwie eine Präsenz haben, man muss auch einen Charakter und eine Aura haben. Und das kannst du mir natürlich nur schärfen, wenn du auf Live-Konzerten auch vielleicht mal ausgebuht wirst oder applaudiert wirst oder lernst, ein Publikum unter Kontrolle zu haben oder Interviews zu geben oder im Meeting halt irgendwie Sachen zu verfolgen und bei Interviews halt Anstöße zu geben, halt schnell denken, ne? Und solche Sachen dabei sein. Es gibt ja voll viele Artists, die heutzutage zum Superstar geschafft haben und gesagt haben, ey, ich will gar keine Interviews machen, da fühle ich mich unwohl, weil ich weiß gar nicht, was ich den Abseits davon erzählen will. Und es könnte eher ein schlechtes Licht auf mich als Person wirken, als jemand, der gar nicht weiß, was er macht. Das sehe ich ja voll oft. Leute haben keinen Bock auf Interviews, weil die dann vielleicht vermeintlich sich gar nicht so, wie nennt man das? Naja, so zeigen, wie sie in der Promotion-Welt wahrgenommen werden, als der Superstar, der halt irgendwie immer gleich bleibt oder mit den Roller tanzt und so. Und dann siehst du ihn halt irgendwie im Interview und denkst halt so, okay, ist ja gar nicht so berauschend oder so. Ja. Der hat gar keine so eine Aura, die einen einnimmt oder so, weißt du?
Nicht nur das, vor allem, wenn er nicht weiß, worüber er redet, so.
Ja, so kann man es natürlich auch sagen.
Ich habe eine Frage noch darum, bevor wir hier auch zu euren Themen kommen. Würdet ihr nicht anders klingen, wenn ihr aus einer anderen Stadt kommen würdet?
Boah, ich weiß nicht.
Ich glaube schon, ich glaube, man ist immer das Produkt von seinem Umfeld, ne? Auf jeden Fall. Aber bevor das Umfeld dich prägt, kriegt ja auch deine Familie und deine Bildung und deine Erziehung dich halt selber. Das heißt, als Charakter bist du vorher vielleicht schon, keine Ahnung, arrogant und extrovertiert oder schüchtern und eingebildet oder was auch immer für menschliche Wesenszüge man hat. Und dann nimmt man halt noch die Farbtöne seiner Umgebung mit ein in diesem Paket. Kommst du aus einem Kindergartenumgebung, bist du halt voll der chillige, friedliche Typ, kommst du aus der Hood mit Gangbängern und schlechten, ihr wisst ja, was ich meine, Street-Gang-Attitüde und so, wirst du halt schnell mal zum Abzieher oder zum härteren Typ halt so. Das beeinflusst, glaube ich, schon. Gerade in Hip-Hop so, weißt du. Wenn du jetzt halt irgendwie aus einer Ecke kommst halt irgendwie und machst irgendwas in digitalen Medien oder bist IT-Student oder so, vielleicht verbringst du da mehr Zeit irgendwie hinter dem Bildschirm und in dieser virtuellen Welt, sodass dich halt dein Umfeld gar nicht so prägen kann, egal woher du kommst. Aber wenn du immer draußen unterwegs bist und das Leben halt irgendwie aufsaugst, dann reflektierst du es ja irgendwie und dann prägt das natürlich auch deinen Charakter. Und du wiederum prägst mit deinem Charakter auch dann die Leute, auf die du abfärbst und die du halt beeinflusst.
Verstehe, das stimmt. Also ich muss auch sagen, ich kann sein, dass wenn ich in Berlin groß geworden wäre, ich vielleicht halt echt, weiß nicht, Bushido gehört hätte oder so, ne? Aber ich bin halt hier groß geworden und ich habe auch angefangen, Kreuzfeld zu hören zu einer Zeit. Klar gab es da schon YouTube und man hat schon irgendwelche Streaming-Portale benutzt, aber war jetzt noch nicht Spotify oder so am Start. Und ich bin halt wirklich auf die Musik durch einen Kollegen gesteppt, der mir das auf eine CD gegeben hat, ne? Also so bin ich zu der Musik gekommen. Und das war dann irgendwie so der erste richtige Hip-Hop, den ich gehört habe. Das hat mich direkt so gepackt halt einfach, dass es für mich nie was Besseres gab. Und das hat mich geprägt. Mein ganzes Umfeld hat das gehört. Und das war dann halt auch so ein bisschen der Stil, an dem wir uns da anlehnen, sag ich mal. Ne?
Wobei du auch deinen Stil und den Stil noch in deine eigene Richtung noch weiterentwickelt hast. Ich habe dir ja immer gesagt, du bist 20 Jahre zu spät geboren worden, weil du all das, was wir verkörpern, du halt nochmal weiterentwickelt hast und dir halt irgendwie aufgesaugt hast. Ich habe dir ganz oft gesagt, wenn du die Beat-Auswahl, die du machst, ne, die ist ja noch boom-bappiger als halt irgendwie das zweite Kreuzfeld-Album zum Beispiel oder noch düsterer als halt irgendwie Too Strong und RG und noch deeper als halt irgendwie Profan gewesen ist. Und dann sieht man dich auf der Bühne, 2 Meter groß und mit Volldampf rappen. Da denkt man so, okay, das könnte auch der Lange gewesen sein früher. Also verkörperst du all die besten Schnittstellen. Und entweder bist du 20 Jahre zu früh geworden oder 20 Jahre zu spät. In einer Zeit, wo halt alle 20-Jährigen halt irgendwie ganz andere Ansätze, Antriebe und Sounds picken, hast du etwas für dich gefunden, Und das ist ja das Schöne daran, was du halt irgendwie so mit Leib und Seele verkörperst. Und nach, und das ist immer so, das bemerke ich ja, weil du ganz oft mit uns live aufgetreten bist. Ne? Du hast jetzt ganz oft mit uns, warst du auf Tour, Lackmann, Untouchable, Kreuzel, das ist immer als Support-Act gespielt. Und wenn die Leute dich nicht kannten, dann waren die halt irgendwie bei dem ersten Track halt, haben die halt geguckt. Beim zweiten Track haben die es gesagt und nach deinem Auftritt waren die halt stehend applaudiert. Ich meine, das gibt's ja keine bessere Bestätigung, als die Leute halt irgendwie von seiner Sache zu überzeugen. Ne? Das ist ja das, was man als Leistung, das ist das, was ich als Leistung meinte, Überzeugungsarbeit macht, wenn man halt nach der Show die Anfrage exponentiell gesteigert hat. Das ist ja jedes Mal passiert. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass du halt irgendwie die Leute kommen wegen einem Lackmann-Konzert, du spielst Vorband und danach fragen sie dich halt irgendwie, woher du kommst. Eine bessere Visitenkarte kannst du ja gar nicht abgeben bei einem Konzert. Ne?
Ja, das stimmt. Well, was soll ich dazu sagen?
Ja, danke, also wir haben ja auch noch eure Themen, die ich mit einfließen lassen will. Und du hast es schon ein paar Mal angedeutet und viel von dem, was du eben gesagt hast, zahlte eigentlich ja schon ein, Lackmann. Ich nehme mal dein Thema, deine Frage mit auf. Warum ist der Ruhrpott eigentlich so medial unterpräsentiert, wie du es beschreibst? Woran liegt
das eigentlich? Das weiß ich ja auch nicht. Das habe ich gestern in meinem Podcast auch versucht zu erörtern, weil ich halt nicht, weil das ist ja eigentlich eure Seite und eure Metier.
Siehst du, Janik, du bist schuld. Du musst jetzt antworten.
Ja. Ja, ich bin der Zugucker in der Berichterstattung und merke zum Beispiel.
Aber du machst doch einen Podcast. Du bist doch jetzt auch Teil der Medienberichterstattung.
Ja, also und deshalb bin ich auch auf die Frage gekommen, warum gibt's keine Balance in der Berichterstattung der kommerziellen Medien halt. Egal, wir haben das gestern so aufgedröselt zwischen Realmedien und auch Hip-Hop-Medien, wo man stellt halt fest halt irgendwie, also das hat jetzt nichts mit dem Ruhrpott zu tun, aber man stellt fest halt irgendwie, dass die Leute zuerst auf die Schreckensnachrichten gucken, Todesunfälle, Erdbeben, Katastrophen, Klimakrisen, wenn sie Nachrichten sehen. Und im Hip-Hop-Bereich wird halt zuerst geguckt, halt, wer hat wen, wer ist gestorben, wo gibt's ein Beef, ist irgendwo ein Gerichtsurteil gesprochen, hat sich irgendjemand ein Diss-Track gemacht, irgendwie irgendjemanden geschlagen. Das sind die Sachen, die am meisten geklickt werden. Und dann habe ich mir gedacht, so, das ist halt irgendwie so. Vielleicht liegt an der Faszination der Gesellschaft. Es ist gar nicht so ein Hip-Hop-Ding halt irgendwie. Und dann habe ich mich gefragt, so, das kann nur so sein, dass man als Ruhrpott unterrepräsentiert ist, wenn es darum geht, so, wer hat mit deutschem Rap angefangen? Weil die Leute, die auch angefangen haben, wie Heidelberg, Stuttgart oder Hamburg oder Berlin hinterher, weil die das einfach vielleicht lauter die haben lauter gebellt. Die haben das lauter in den Wald herausgeschreit. Das kann für mich ein Faktor sein, dass ich denke, das hat mehr Aufmerksamkeit für die Leute erzeugt. Halt so. Abgesehen davon, dass es eine größere Standort ist mit mehr Menschen und mehr Einwohnern und Populationen, muss natürlich auch das Representen irgendwo als kleiner Faktor mitgezählt haben. Vielleicht haben wir im Ruhrpott uns halt irgendwie mehr auf die Kultur konzentriert oder mehr auf das Community-Ding, anstatt zu sagen, wir sind die Gründungsväter gewesen. Anders weiß ich nicht. Also es ist schwierig, es ist eine schwierige Frage, ne?
Janik, bevor ich was sage, der Head of Content, der Backspin.
Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Also, ich habe auch gedacht, also, ne, guck mal, als es quasi, ne, die ganze Zeit von der Lackmann jetzt eben so erzählt hat, so da, keine Ahnung, da war ich irgendwie zu jung, um das irgendwie so richtig, ne, zu greifen, mitzuerleben, wie auch immer so. Ich habe nur in meiner Wahrnehmung auch den Eindruck, dass der Ruhrpott allgemein und alles, was irgendwie musikalisch von da gekommen ist, schon nochmal auf eine andere Art eigen war als Hamburg, Berlin, Frankfurt, wie auch immer so. Und vielleicht ist es genau dieser Punkt, den du eben schon angesprochen hast, dass da wirklich auf eine ganz, ganz eigene Art Wert auf Kultur gelegt wurde und vielleicht auch ein bisschen bewusst gesagt wurde, naja, komm, dann sind wir halt ein bisschen unangepasster und machen halt vielleicht nicht irgendwie die Schritte, die halt clever wären, um das Ganze groß zu machen, größer zu machen, dass es dadurch halt wirklich diese, ist jetzt auch schon zwei, dreimal gefallen hier, diese gallische Dorfcharakter dadurch einfach so entstanden ist. Ich kann es mir auch nicht anders erklären, keine Ahnung.
Das ist einfach so. Marketing ist alles, ob man es nun möchte oder nicht. Manche machen es bewusst, manche machen es unbewusst, aber eine gewisse Art und Weise der Außendarstellung mit Formen wie den Schoß der Kolchose oder Eimsbusch sorgen halt dafür, dass Städte eine Repräsentanz kriegen, die im Pott ja in der Breite genauso da war, aber nie vereint.
Ja, genau. Und in der ersten Generation haben wir das tatsächlich als Versäumnis halt irgendwie gehabt, das irgendwie so zu machen. Während du halt irgendwie, es gab die Kolchose, Mongo-Klick, wie du schon gesagt hast.
Genau.
Und dann aber, wenn die Leute, weil Yannick gesagt hat, er ist ein bisschen jünger jetzt und hat das gar nicht so mitbekommen. Ich glaube, wenn jemand irgendwie angefangen hat mit Rap, so wie wir angefangen haben, zu Zeiten, wo, keine Ahnung, PA, KC Rebel und Miami Yassin on the peak waren mit ihren Songs, und hatten die vielleicht das Gefühl, irgendwie, dass der Ruhrpott auch maßgebend und tonbestimmt ist. Es gibt nämlich immer diesen Schlachtruf im Ruhrpott, den gab es halt schon 2-3 Mal. Das gab es auch zu der Snagger- und Pinner-Zeit, die als 2. Generation waren. Dieses Der Pott ist back-Movement. Es wird ja immer gesagt, der Pott ist back, der Pott ist back, der Pott ist back. Dem liegt ja als Voraussetzung zugrunde, dass der irgendwann mal nicht mehr am Start war in der Berichterstattung und dann wieder halt irgendwie zurückgekommen ist. Während er im Untergrund immer so ein bisschen köchelt und unterrepräsentiert ist, gibt es dann immer so 1-2 Acts, die für eine jeweilige Generation das Gefühl vermitteln, dass man sagen kann, hört mal in den Medien, der Pott ist back, der Pott ist back. Also es gibt ja auch, ich meine, PA Sports, KC Rebel, Miami Yassin, wer sie alle sind halt, und Asche und so, die sind ja, vielleicht schreiben die sich aus dem Ruhrpott, also vielleicht schreiben die sich Ruhrpott nicht so auf der Fahne, aber die kommen ja aus dem Ruhrpott. Und Leute, die dann halt irgendwie mit deren Musik aufwachsen, die, vielleicht können die für sich entscheiden, ja, das nehme ich als Standortbestimmung wahr, oder ich nehme das als einfach jemanden, der halt super erfolgreich im Rap-Business generell ist und so. Und jetzt halt ein Superstar geworden ist. Wisst ihr, was ich meine? Also das muss man, dass man auch diesen Generation-Ding unterscheiden muss, warum es halt irgendwie unterrepräsentiert war und jetzt vielleicht nicht mehr so ist. Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen?
Ja, du als ehrlicherweise, guck mal, es gibt ja immer bestimmte, wie soll man es beschreiben? Ja, es sind nun mal Leuchttürme. Und vielleicht auch die Art und Weise, wie du Dinge beschreibst, die dafür sorgen, dass die Leute dich als Region wahrnehmen. Und NRW ist ein maßgebliches Gegenbeispiel zu Berlin gewesen in einer Epoche, wo sich Berlin und NRW in den 2010ern die Köpfe heiß geredet haben rund um den Beef, den sie gemacht haben. Da war das voll repräsent. Und da ging das ja von bis, da ging es im Prinzip das ganze Bundesland um die Größe des Bundeslandes. Und in der Zeit war Hamburg relativ uninteressant. Da gab es Hamburg gar nicht. Von Stuttgart brauchen wir nicht zu sprechen. Stuttgart hat eigentlich seine Relevanz an Biedingheim-Bissingen abgegeben in irgendeiner Stelle. Und am Ende des Tages gibt es, glaube ich, was so Plural von Momentum, Momenti, die dir versorgen, dass du es durch Talent, was ich vorhin schon meinte, in einer gerissenen Region es schaffst, Leute zusammenzubringen oder gleichzeitig Leute hochkommen, die ein gewisses Talent haben. Biedingheim-Bissingen ist nun mal das Musterbeispiel dafür. Mit wie viel sind es? Ja. 4 Superstars aus dem kleinen Kaff irgendwo bei Stuttgart in der Nähe. Und da gibt es hundertprozentig, also wir haben es eben Versäumnisse genannt, aber die sehe ich gar nicht so als Versäumnisse, sondern dann ist es vielleicht auch der Hip-Hop-Way, halt einfach zu repräsentieren und da zu sein, wo man ist, aber jetzt sich nicht noch marketingseitig Gedanken darüber zu machen, wie man es dann am besten vermarktet. Ja. Und das ist nämlich der Punkt.
Ja, ich würde eine Idee, was mir jetzt dabei einfällt, ich würde das auch ergänzen wollen oder nochmal was sagen. Ich meine, Chili und Rin hätten ja auch sagen können, wir kommen aus Stuttgart und hätten dann irgendwie die Stuttgart-Tradition fortführen können. Und genauso gut hätte PA Sports kommen, sagen können, wir kommen aus dem Ruhrpott, aber jeder assoziiert sofort Essen. Verstehst du, was ich meine? Ne? Das war ja auch ein Unterschied. Das hat dann, die Ruhrpott-Städte haben dann angefangen, in der zweiten und dritten Generation von diesen Ganzzeitding ein bisschen so von dieser Gesamtheit sich abzutrennen und zu sagen, naja, ich komme aus Mühlheim, ich aus Oberhausen, ich aus Dortmund, ich aus Bochum, ich aus Essen. Je größer die Stadt war, desto größer war die Möglichkeit, das Kapital sich da irgendwie als Nummer 1 der jeweiligen Region festzusetzen. Und das ist interessant zu sagen, dass halt Schindy und Beating und Rin aus Beating halt irgendwie diesen Weg halt nicht eingeschlagen, also diesen umgekehrten Weg. Die haben gesagt, wir sind halt nicht Stuttgart, wir kommen aus Bietigheim, und genauso hat halt PA gesagt, wir kommen, oder KC Rebel, wir kommen aus Essen halt. Das ist ja auch eine interessante Entwicklung,
finde ich. Ja, halt, ne, da gibt es ja auch noch ein paar Faktoren, die dazu zählen, wenn man sich so aufstellt, wenn man für etwas Repräsentant sein möchte. Das ist auch in diesen ganzen Generationen immer unterschiedlich gewesen. Eine Sache, die euch in Witten ja hundertprozentig alle vereint, ist Liebe zur Kultur, ist Liebe zur auch zu den klassischen Werten und auch
Liebe zum Geld.
Ja, der, das, das, das ja wahrscheinlich eine große Liebe zum Geld, aber keine besonders gutes Talent da drin, sich massentauglich zu kommerzialisieren. Dafür dann aber lieber auf Werte zu setzen, die einem echten MC gebühren. Nein, Heinz Text, da sind wir bei deinem Thema.
Ja. Ja.
Du hast da was auf der Seele, ne?
Nö. Meinst du mit dem Thema, was ich gegeben habe?
Ja, genau. Ich wollte ein bisschen Schwermütigkeit.
Ja, dran. Dann, nein, ey, das war wirklich nur ein Beispiel. Ich werde da auch nicht groß drauf eingehen. Aber was wollte ich sagen? Mir ist halt aufgefallen, ich war viel mit Lucky unterwegs und ich war viel selber unterwegs in der Deutschrap-Welt und habe mir Leute auf der Bühne angeguckt und so. Und da waren halt echt ein paar Kandidaten bei, von denen ich hart enttäuscht war, weil ich deren Musik echt feier und ich auch das Gefühl hatte, dass sie vielleicht so ambitioniert sind wie ich in der Sache, dass sie sich, dass sie halt dieses MC-Ding halt wirklich leben. So, für mich gehört halt mehr dazu, nur als nur im Studio zu rappen. So, du musst halt auf der Bühne auch abliefern, so, ne? Und wenn du große Bühnen geboten kriegst, dann solltest du die nutzen als Künstler und da so gut abliefern, wie du nur kannst. Und wie gesagt, da waren halt ein paar Leute bei, die dann Playback gespielt haben und da habe ich einfach mal die Frage auch schon mal auf Instagram an meine Community gestellt, da waren die Meinungen auch komplett gespalten, so. Also da gibt's Leute, die sagen, ey, Playback ist voll okay. Dann gibt's Leute, die sagen, ein bisschen die Vocals drin lassen für eine Hook ist voll okay. Und dann gibt's halt auch Leute wie mich, die dann sagen, ich finde da gar nichts dran okay. Ich finde, wenn du ein MC bist oder ein gestandener Rapper, dann hast du auf der Bühne abzuliefern, so.
Und wenn das, du sonst... Sorry, ich unterbreche, da gibt's ja auch gar keine zweite Meinung. Dieses Playback kommt ja aus dem, keine Ahnung, aus dem Pop-Bereich halt, wo eine Tanzchoreografie wichtiger war als irgendwie der Gesang im Vordergrund. Und da kann ich auch, also für mich persönlich gibt's ja keine zweite Meinung, ob man da irgendwas mitlaufen lässt halt so, außer du hast halt irgendwie 1000 Tänzer auf der Bühne und jumpst über eine 120 Meter Bühne und hast keine Luft mehr zum Rappen. Aber ansonsten müsste deine Identifikation, was du kannst, Merkmale als MC beim Rappen, beim Live-Rappen deiner Texte stattfinden. Wenn du nur Playback rappst und dich nicht bewegst auf der Bühne, das ist ganz schlecht. Halt.
Mhm. Nico, was sagst du dazu?
Du, ich glaube, ich habe in meinem Leben schon alle Varianten von gut bis schlecht mitgekriegt. Denn auch ein MC, der auf der Bühne steht und rappt, aber keine Delivery dabei hat, sondern halt einfach ein Mikrofon in der Hand hält, da kann er noch so guter Rapper sein, dass da fehlt es irgendwie an der Stelle. Aber ich bin auch hundertprozentig ein Verfechter immer noch davon, dass sich die Größten dieses Genres, die schaffen meistens ohne Backup eine ganze Bühne auszufüllen, auch durch Präsenz, dass ich die immer hochhalte und schütze, so doll ich kann. Trotzdem bin ich auch in den letzten Jahren auch immer wieder auf, und dann ist es wahrscheinlich ein Generationsding, Soundding, so dann da eine andere Ästhetik, auch immer mehr auf Künstler gestoßen, Künstler und Künstlerin, muss man sagen, wo die Gesamtperformance auf der Bühne größer und wichtiger war als die tatsächliche Qualität am Mic. So. Ja. Und auch dort habe ich schon meine Freude dran. So. Also, aber ich weiß halt, dass es dann was anderes ist. Ich habe aber auch den Luxus, dass ich halt in der Mitte vom Spielplatz stehe und nicht mein eigenes Business daraus oder meine eigene Identität, meine Rap-Identität daraus gebaut ist, dass ich für Real MCing stehe. Und das im Zweifel so ein kleines bisschen verteidigen muss, auch in der Wertschätzung, warum wird denn das da draußen nicht so gewürdigt, wie es gewürdigt werden müsste, genau. etc. pp. Das ist schon auch ein Konflikt. Ich glaube aber, dass wir uns heute, was das angeht, auch in so großen Bubbles mittlerweile befinden, dass es überall eine Würdigung dafür gibt. Und da ist im Zweifel die Tape-Fabrik wahrscheinlich eher der Raum, wo man punktet, wenn man live auf der Bühne komplett durchperformt, als vielleicht sogar das Splash-Festival mittlerweile, wo ja auch es dann immer wieder in den letzten zwei Jahren, Yannick wird es auch miterlebt haben, auch genug Künstler gab, die auf der Bühne dann mehrfach betonen müssen, dass sie offensichtlich die einzigen heute sind, die live ins Mikrofon rappen. So, und da muss man natürlich, also da müsste man jetzt auch nochmal differenziert damit umgehen. Und ich ganz persönlich in meinem ganz privaten kleinen Hip-Hop-Herz kann schon sagen, dass mir das natürlich wichtig ist und dass mich das beeindruckt, wenn ich weiß, dass das jemand gut macht. Aber ich auch schon einfach Performances gesehen habe, wo die Energie auf und vor der Bühne so krass war, dass es egal war, ob überhaupt irgendjemand in der Mikrofon rappt. So, weil einfach die Energie in dem Moment so stark war. Bleibt da die Frage, ob das mich wiederum dann auch im Privatkonsum und bei meiner Wertschätzung für die Karriere von einem Künstler oder einer Künstlerin, das irgendwie einen maßgeblichen Unterschied macht. Denn ich kann genauso sagen, dass ich, also Samy Deluxe war jahrelang einfach, wahrscheinlich ist es heute noch einer der stärksten MCs, die wir auf den Bühnen haben können in Deutschland. Trotzdem ist eine Travis Scott Show einfach insane. So. Und der,
naja, also der macht, sorry, dass ich da unterbrechen.
Ich bin ja für den offenen Diskurs hier, deswegen liegt los.
Ja, sorry, dass ich da unterbrechen muss. Das kann man natürlich so sagen und sehen, wenn man in der Mitte des Spielplatzes Blick auf allen, oder hast du ja die Mitte, du hast die Mitte vom Spielplatz gesagt. Das kann man natürlich sagen, wenn man da den Blick nach allen Seiten hat und das so als Ganzes wahrnimmt. Und wenn man in der Mitte des Spielplatzes ist, gebe ich dir vollkommen recht. Wenn du halt jemand bist, der den Spielplatz gebaut hat, mitgebaut hat, den Sandkasten, also den Sand für den Sandkasten mit hereingebracht hat, dann siehst du natürlich das ganz aus einem ganz anderen Blickwinkel, wenn du dann siehst, dass halt jemand auf einmal die Schaukel dir wegnimmt. Oder sich auf dem, verstehst du, was ich meine?
Nur mit den Bildern zu bleiben.
Ja. Diese Metapher ist ganz stark. Nur darauf bin ich so gekommen. Sonst hätte ich da auch gar nicht irgendwie jetzt dich interrupten wollen. Aber wenn du den Spielplatz mitgebaut hast, denkst du oder willst du natürlich, dass alle halt irgendwie die gleichen Bedingungen und das gleiche Förmchen haben und den gleichen Sand sich teilen.
Hast du ein Problem damit, wenn einer neuerdings auch ein Karussell mit auf den Spielplatz stellt, das es vorher nicht gab, und du denkst, ja, okay, Karussell ist nicht so mein Ding, ich bin mehr Rutsche, aber doch geil, dass die Leute auch aufs Karussell springen können.
Er hat den Spielplatz nicht mitgebaut. Also er baut den Spielplatz ja nicht mit, wenn er jetzt ein neues Karussell einfach dabei hat.
Kann er ja nicht, weil er war ja nicht dabei, als er gebaut wurde.
Naja, okay. Also, wie gesagt. Naja, also eine neue Attraktion da in den Spielplatz reinzubringen, halt irgendwie drängt den Grundgedanken zur Seite halt so. Aber dann ist halt vielleicht das Schaukelpferdchen, was früher irgendwie die Hauptattraktion war, vielleicht nicht mehr angesagt. Und da sind wir schon wieder bei der nicht vorhandenen Balance in den ganzen Berichterstattungen. Es muss auf alles ein Licht geworfen werden, wenn man halt schon irgendwie von der Mitte vom Spielplatz halt irgendwie auf alle Sachen drauf guckt. Dann ist die Hauptattraktion halt irgendwie ganz schnell angesagt, alle sind auf dem Karussell und das ist halt der sogenannte Hype und der geht dann auch irgendwann wieder vorbei und ein paar Leute wie Lukas werden immer noch sich aufs Schaukelpferdchen springen und sagen so, ey, das gibt mir das Feeling von dem Spielplatz, wie er früher einmal war. Aber wie findet ihr übrigens mein neues Outfit?
Ja, das können die Leute im Podcast leider nicht hören, aber ich würde Ihnen gerne...
Der Weihnachtsbaum.
Würde ich gerne beschreiben, ja. dass Lucky während des Quatschens hier sich alles ins Gesicht und an die Kappe gehangen hat, was er irgendwie offensichtlich auf dem Küchentisch gefunden hat. Sieht sehr gut aus, ja. Solltest du auch in der Öffentlichkeit tragen. Ja. Ich mache jetzt auch ein Foto davon.
Das ist mein nächstes Karussell als Grünoutfit.
Ja, wollte ich sagen, ich mache auch ein Foto von dir, damit wir das Gesicht, damit wir das sichern können, damit du weißt, wie du auf der Tapefabrik auszusehen hast. So, sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Machen wir. Aber es ist ehrlicherweise, finde ich, trotzdem auch mit dem Tafel ein ganz schöner Kreis, der sich schließt um all das, was wir hier gemacht haben. Denn Witten, und ihr seid die Repräsentanten dieser Stadt oder gehört mir zu den Repräsentanten dieser Stadt, zeichnet sich ja genau durch ein bestimmtes Werteprofil aus. Und ich glaube, es ist heute mehr denn je auch immer an sich selber, weil die Relevanz von Medien ist ja noch wieder der andere Punkt dabei. Wir sind Multiplikatoren. Vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise Einordner und vielleicht auch ein bisschen Tastemaker, aber nicht massenbewegend, um auf etwas, also wir beeinflussen nicht die Massen daraufhin, ob sie jetzt Apache hören oder Lackmann. Wir können den Hinweis darauf geben, was es denn alles gibt und das versuchen wir hier bei Backspin natürlich zu machen und deswegen seid ihr auch hier und repräsentiert diese Stadt und steckt euch irgendwelche Sachen in die Nase, von denen ich nicht weiß, was es ist. Es wird auf jeden Fall absurder da vorne. Fakt ist aber, ihr habt es geschafft und das ist dann deine Aufgabe in der nächsten Generation, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass die Stadt Witten immer weiter auf der Karte bleibt und damit vielleicht auch ein Beispiel dafür ist, wie sich auch, sag mir schnell drei Städtenamen, die irgendwo in der Pampa sind, dass wir auch Potsdam, Buxtehude und
Hintertupfing.
Ja, genau. Wie die auch sich auf die Karte packen können. Denn ich glaube, da ist Witten schon auch mit den Startmöglichkeiten ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und deshalb vielen Dank auf jeden Fall für euch. Du hast ja auch gerade wieder aktuell Mucke rausgehauen, ne? Ich glaube, Ende letzten Jahres kam ein Album, ne? Bei dir, Lukas?
Ja. Ich habe ein Album rausgehauen. Das Ding ist ein bisschen riesig geworden. Es hat 25 Songs.
Bisschen riesig, Alter! und 45 Feature-Gäste, oder was?
So ungefähr. Da sind echt super viele Leute drauf.
Aber da den letzten, einen kleinen Satz dazu, eine Frage da. Es wirkt alles wie eine Wertschätzung in einem, ich nenne ja immer, ich rede immer von Bubbles heute, ne? Also Wertschätzung innerhalb einer Subszene in dem, also man hat das Gefühl, du hast da auch viele Leute um dich rumgekarrt und auch Leute bekommen, die alle Bock hatten, einfach weil es für die Sache ist, ne? Kann man das so beschreiben?
Auf jeden Fall, gerade in dem, ich habe ja ein Ding da mit Harris gemacht. Der hat auch, wo wir im Auto zusammen saßen, meinte auch zu mir, also ey Mann, es hätte sein können, dass ich dir einfach gar nicht antworte, aber ich fand das irgendwie geil, was du machst, weil das, weil du so ein bisschen die Fahne der alten Schule hochhältst und wir machen das. So. Und ich weiß nicht, vielleicht funktioniert das genau deshalb, weil ich da einfach ein bisschen denke, wie die Leute, die es halt damals gemacht haben. Ne?
Es ist auf jeden Fall ein Hörtipp. LAK auch zweimal, glaube ich, mit dabei. Ne? Das ist auch
gehört,
glaube
ich. Ja. Ich hab dafür aber Geld bekommen.
Ich hoffe dein handelsüblicher fünfstelliger Feature-Preis wurde da gezahlt, damit wir den Marktpreis noch ein bisschen...
Ich wollte einfach nur sagen, wie wohl ich mich fühle, wenn wir fachsimpeln und quatschen über Rap. Ist natürlich ganz klar, dass Lukas allen sich die Features über seine Reputation verdient.
Ja, siehst du. Aber pass mal auf, ihr sollt ja auch alle Classics mitgebracht haben. Und Lukas, ich gehe davon aus, du hast die Anzahlungen für Features, die in der Vergangenheit kommen, schon damit gemacht, dass du dein Classic wahrscheinlich von A bis Z durchgepumpt hast, den du mitbringst, ne?
Ja, schon. Ich meine, ich hab auch Afro aufs Album bekommen. Das war für mich ein absoluter, aber das sind ja auch so Sachen, das sind für mich diese, deswegen mache ich halt Musik, ne? Kann ich nur sagen. Ich mache Musik, um einfach Mucke mit den Helden meiner Jugend zu machen. Ne? Ich habe da Spaß dran, ich liebe das. Ich finde das einfach geil, mit solchen Leuten Musik zu machen. Und dass ich dann auch im Endeffekt noch Afro dazu bekommen habe, dass gerade er, der macht ja jetzt wirklich nicht viel und auch nicht mit jedem. Und das habe ich total geflasht. So, ne? Und zu dem Classic, den ich mitgebracht habe, das Untertage-Ding, ist halt das Album, was mich wirklich am meisten geprägt hat. Ne? So. Also ich kann es auswendig von vorne bis hinten, jede Line, ich kann alles auswendig davon.
Würdest du sagen, das ist quasi zu einer Grund- und zwar auch schulischen Grunderziehung gehören? Bei Kreuzern und Jakob würde ich sogar eher sagen, die Partner-EPs und Ruhrpott AG unter Tage, dass man diese Sachen gehört haben muss, sonst darf man sich nicht mehr auf den Straßen bewegen?
Also, wenn du Ruhrpott bist, auf jeden Fall. Also Kreuzfeld Jakob, das Gotteswerk, Kreuzfelds Beitrag-Album auf jeden Fall. ABS, Kinderspiel, Lucky ist das Kinderspiel, ja, ne?
Mhm.
Das, dann Too Strong, die drei von der Fangstelle. Das muss man einfach alles kennen, so eigentlich.
Also wir waren ja mit dem Gotteswerk schon hochgechartet und fast schon im Mainstream verankert und die Leute haben außerhalb der Szene für uns auch drauf geblickt und Bericht erstattet, ne? Von RTL über Joy und Magazine, Frauenmagazine, waren alles dabei. Ey, ich unterschreibe dir, das einzige Album, was ich auswendig konnte, von vorne bis hinten, ist das RAG unter Tage Album. Ein Feature von Afro zu kriegen, ist ein Ritterschlag, den nicht jeder kriegt, weil er halt nicht mit jedem Musik macht. Und es ist tatsächlich auch in meiner Jugend das prägendste Album gewesen. Und auch wenn ich heute noch immer noch bei Top 5 MCs Deutschland ever aufzählen muss, zähle ich als ersten Afro auf und höre bei Nummer 3 auch auf, weil ich nicht mehr als 3 halt irgendwie habe. Also Lukas und ich haben in diesem Sinne genau gleiche, 1:1 gleiche Sozialisierung. Wir haben dieses RAG-Album irgendwie stark beeinflussen lassen, waren froh und dankbar, wenn wir mit diesen Leuten auf Tour waren und Musik gemacht und die waren auch die Helden meiner Jugend. Und wir waren ja auch auf der gleichen Labelheimer. Wir haben getourt, wir sind auf deren Album auch vertreten. Das war so eine krasse Bindung, dass wir im Studio, wir wollten so sein wie die. Wir wollten im Studio so rappen wie Afro und auf der Bühne so sein wie der Lange von Too Strong. Das war irgendwie Philips und mein, also das war das, was Kreuz und Jakob gesagt hat, wenn wir das schaffen halt irgendwie, live so zu sein wie Too Strong und im Studio so zu rappen wie RAG, dann haben wir das Beste aus beiden Welten. Und wenn die uns was gesagt haben, das ist jetzt etwas, was halt irgendwie heutzutage nicht mehr passiert. Wenn die uns was gesagt haben, dann haben wir hingehört. Das heißt jetzt nicht, dass jeder alles das machen muss, was ich sage, aber die Beeinflussung, wie jemand agiert, kann sein. Das wäre ja auch gut so, weil das ist ja ein Grundprinzip von Hip-Hop. Each one teach one. Das, was du gelernt hast, gibst du auch weiter. Und ich gebe dem Lukas ja nichts weiter, was ich mir jetzt selber ausdenke, was ich für eine gute Nummer halte, sondern das, was mir die Leute auch vorgegeben haben und was ich dann durch meine eigene Verifikation gesagt habe, okay, das macht Sinn, das stimmt wirklich so. Ich habe das überprüft, das stimmt, das gebe ich genauso weiter. Und wenn ich ja irgendwas gelernt habe und damit auf die Schnauze gefallen bin, von jemand anderem, der mir einen Tipp gegeben hat, dann gebe ich denen das auch weiter, dass man damit auf die Schnauze fallen kann. Also wir haben, wenn die sowas gesagt haben, einfach hingehört, um was zu lernen. Nur so wirst du ja besser. Du wirst ja nicht automatisch als der schlauste Mann im Raum geboren, sondern kannst dich ja immer nur emporhitten. Und genau das haben wir gemacht zu einer Zeit, wo man halt auch gar nicht wusste, wie rappt man im Studio richtig ein, wie hält man das Mic auf der Bühne, wie performt man seine Tracks auf der Bühne. Da mussten wir alles halt irgendwie alleine durch, beziehungsweise mit einer ganz kleinen Hilfe von den Leuten, die wir erwähnt haben. Und wenn du so deine Skills schärfst und dein Charakter bildest, dann bist du natürlich irgendwann auch ein richtiger MC und Rapper, weil du halt durch diesen Flaschenhals gegangen bist, durch diesen Flaschenhals der Talentschmiede. Und heutzutage steht das den Leuten ja vollkommen offen, oder die umgehen diesen Flaschenhals und sind sofort bei der Getränkeproduktion. Also das ist ein ganz großer Unterschied zu damals.
Ja. Es ist auf jeden Fall ein Klassiker, über den, ich glaube, hier auch in dieser Runde bestimmt schon mal jemand gesprochen hat, aber für euch da draußen Pflichttermin unter Tage RAG muss man einfach gehört haben, wenn man sich über Deutschrap unterhalten möchte, zumindest einmal zu verstehen, was da los ist und weil man den Ruhrpott verstehen möchte. Punkt. Was schön ist, du kannst es bei Spotify hören. Das heißt, es ist mittlerweile auch zugreifbar für jüngere Generationen, für jeden, der sich den Streamingdiensten verpflichtet hat. Was mit deinem Classic nicht geht, Lagmann. Und ich muss dir sagen, ich freue mich sehr über dein Classic und bin auch genauso traurig darüber, dass ich ihn da nicht finde auf den Streamingdiensten.
Erzähl. Gibt's Focus Daily gar nicht auf Spotify?
Nein, nee. Gibt es nicht.
Aber bei YouTube. Bei YouTube findest du einen Stream.
Ja, ja.
Und jetzt kannst du wie der Onkel mal ganz kurz erzählen, was da eigentlich genau los ist, warum es so gut und wichtig ist.
Also das war so krass. Das Album kommt zu einer Zeit für uns in für unsere Jugend kam das da raus, wo halt Deutschrap in vollem Gange war und wir uns halt in amerikanischen Gefilden immer noch beheimatet gefühlt haben und halt viel Ami-Zeug gehört haben. Und als wir das erste Mal Bionic gehört haben, die erste Single von dem Album, haben wir halt natürlich keine Images gehabt. Wir kannten kein Bild. Wir kannten nur die Lyrics und den Beat. Und unser Bild von diesem Typen, der da rappt, entstand halt irgendwie, naja, durch den Sound so, dass das der krasseste Gangster und Street-Dude sein muss, den es halt überhaupt gibt. So krass waren einfach die Wortgewalt und die Bilder und das Gefühl und die Emotions, die er transportiert hatte. Und dann kam nämlich der Grund, warum ich ihn so faszinierend fand, dann kamen zwei Sachen zum Tragen, wo man halt so was erfahren konnte. Also wir waren, nur zur Einordnung, totale East Coast Rap Fans, Boom Bap, Street, New York, all das, was es halt auch ausgemacht hat. Und dann hört man, dass der Typ aus Los Angeles kommt. Und dann haben wir gedacht, wie, warte mal, Los Angeles zu dem Zeitpunkt, das war Tupac und Snoop Dogg und G-Funk. Dachte ich, das war so diese, naja, das war so, das mag zwar vielleicht Gangster und hart gewesen sein, aber von der lyrischen Finesse und von der Toughness des Sounds war das halt irgendwie für alle East Coast Rapper und deutschen Primo-Fans, sag ich mal, war das halt so Kindergartenmusik. Das war so weich Gummibärchenmusik, weil es halt so melodiös war, G-Funk, Sing-Sang und immer die gleichen Lyrics, keine krassen Rhymes und so. Und dann kommt er mit so einem Manifest von East Coast Sound, wo du dachtest so, ey, das hätte auch krass aus der Bronx sein können oder Brooklyn. Total hart, total Consciousness, aber so rough. Das hat mich total umgehauen. Deshalb war das für mich so ein Album, was ich so aufgesogen habe. Und als mir dann jemand gesagt hat, das war das zweite Exposement irgendwie, als mir dann jemand gesagt hat, ja, der Typ ist nebenbei Lehrer, dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich habe gedacht, der kommt aus der Hood und alles, was der halt, ich meine, der kommt ja auch aus der Hood, aber ich dachte, der wäre halt, der vielleicht liegt es an Los Angeles, ich dachte halt, der wäre voll der roughe Gangster, weil er halt daherkommt, aber er macht halt voll den roughen East Coast Sound, ne? Und erst als ich dann nachgemein gecheckt habe, dass er irgendwie connected ist mit The Alcoholics, Liquidation Crew, die ja auch aus Los Angeles, sag ich mal, stammen, aber auch schon immer so einen New York-Film gefahren haben, kam für mich halt irgendwie die Puzzleteile zusammen. Der war für mich so wie halt irgendwie so eine Harry Potter-Insel im Kosmos, wo etwas eigentlich existiert, was gar nicht existieren könnte. Man muss sagen, zu dieser Zeitpunkt kannte man halt nur East Coast, West Coast. Das war auch so ein Beef. Und man dachte, West Coast ist immer automatisch Dr. Dre, NWA, Snoop Dogg und sowas. Das hat es für mich zum Classic gemacht, muss ich sagen.
Danke für diese Rede. Und sie bringt ziemlich viel von dem auf den Punkt, was auch ich damit verbinde. Also ich bin damals auch eher durch Zufall darauf gestoßen. Ich kannte ihn vorher nicht. Und aus diesem ganzen Liquid Crew-Umfeld, so, es war halt auch mit Day Lady People so eine andere Bubble der Alcoholics und so. Alles, das ein bisschen anders war, als das, was ich sonst aus dem Westen kennengelernt habe. Und das ist eine dieser, diese Platte ist für mich eine dieser Hidden Secret Alben, die ich heute noch gerne höre, die auf jeden Fall einen anderen Status hätten, wenn es die auch noch auf Streaming-Plattformen geben könnte, weil du noch mal ein bisschen Zugriff drauf hast. Liquid Connection ist ein Brett, so einer dieser Posse-Tracks zusammen mit Feel the Agony and the Alcoholics damals. Mhm. Aber auch Focus Daily mit Evidence, Never Lose Touch, Lowland Anthem. Mhm. So viele
Exhibit war da auch drauf. Der hatte seine Reputation und seine Dues da gepaint und leider den People hast du noch erwähnt. Die stehen natürlich auch sinnbildlich für das, was The Far Right da gemacht hat, weil die halt auch diesen Sound gemacht haben. Evidence, gar keine Frage. Und krasser Dude einfach.
Evidence auch produziert, Alchemist das Ganze produziert, mainly ein richtig, richtig, richtig gutes Stück und damit auf jeden Fall underrated. So. Und ich denke, Yannick, das wirst du auch in deinem Leben wahrscheinlich wirklich mitgekriegt haben. Ne?
Nee, genau das. Also keine Verbindung zu, auch keins der Alben. Also als es rausgekommen ist, war ich safe zu jung dafür, klar, aber auch irgendwie nicht nachgeholt. Aber jetzt natürlich in Vorbereitung auf die Folge dann bei YouTube irgendwie angehört. Und deswegen meinte ich gerade so underrated. Also das ist ein wirklich richtig krasses Album, was ich mir jetzt definitiv nochmal von vorne bis hinten geben muss, so weil ich es noch nicht gemacht habe bisher. Aber so rein beim Durchskippen hörst du das schon. Das steckt richtig, richtig viel drin. Da freue ich mich sehr drauf.
25 Jahre alt, ne? Der wird 26 dieses Jahr. Das ist ein richtig altes Album und es ist noch richtig fresh. Das gleiche gilt auch für unseren Classic übrigens. Und das ist jemand, der auch einen runden Geburtstag feiert. Produzent Mastermind aus Deutschland ist und der 2009 ein Album rausgebracht hat, auf das sich vor allen Dingen in der Generation, die damit dann aufgewachsen ist, glaube ich, ungefähr jeder und seine Mutter darauf einigen kann, dass das ein Classic ist. Und auch er wahrscheinlich ein bisschen underrated ist für das, was er damals abgegeben hat.
Ja, das glaube ich auch. Die Rede ist von Tour und seinem zweiten Album Grau. Das ist am 13. Februar 2009 rausgekommen und damals in der Zeit gekommen, wo Deutschrap sehr Battle-Rap, Agro-Berlin-seitig dominiert war. Und genau, dann kommt Tour halt mit diesem Kontrastprogramm Grau um die Ecke und hat auf diesem Ding von wirklich A bis Z alles selbst gemacht, die Texte produziert und ja, zeigt einfach, Genie ist immer so ein Begriff, aber ich glaube, das kann man bei ihm doch schon ganz, also zu Recht benutzen. Das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Album von A bis Z. Unter anderem Casper hat gesagt, das beste Deutschrap-Album aller Zeiten. Ich glaube, da ist er nicht der Einzige mit, der das so sagt. Und kombiniert einfach sehr starke Texte, Inhalte, tiefe Emotionen, ohne dabei irgendwie kitschig oder peinlich zu sein und hebt sich einfach soundtechnisch, meinte ich ja eben auch schon, ab und hat damit auch den Weg geebnet für andere musikalisch experimentierfreudige Artists heutzutage. Tour mit Grau, sehr, sehr krasses Album, was ich tatsächlich auch heute sehr feier, aber auch ein bisschen late to the party war. Als es damals rausgekommen ist, habe ich es irgendwie gar nicht so doll gefühlt und habe es dann mit so, weiß nicht, 2-3 Jahren Abstand dann so richtig, richtig aufgesogen erst. Ich weiß gar nicht, warum das damals so war, warum das an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube, weil ich irgendwie, ja, einfach Tour so ein bisschen in der falschen Ecke abgestempelt hatte bei mir.
Ja, danke an den Orsons an der Stelle. Ne? Ja. Ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieser Crew und auch Mastermind dort im Hintergrund. Grau, ein etwas sehr Großes, was entstanden ist und seitdem. Und das würde ich mal so betonen, auch im Rahmen mit den Jungs, mit denen wir hier zusammensitzen, dadurch auch die musikalischen Grenzen sehr stark gedehnt und gesprengt über die Jahre. Casper sagt ja nicht umsonst, ne? Bestes Album, Deutschrap-Album aller Zeiten, seiner Meinung nach.
Ich hoffe, Casper hat Robot dagegen gehört. Ja.
was sagt Lukas denn dazu?
Wird er gehört haben.
Ich kenne nicht einen Song davon. For real.
Ich kenne nicht einen Song davon, Mann. Ich wollte dir das auch sagen. Ich kenne nicht einen Song davon, Mann. Wir sind so Ruhrpott, Mann, Alter. Genau das, Mann. Ich wusste das, Mann. Pass auf. Das Ding ist nämlich folgendes. Ich habe nur auf den Moment gewartet. Yannick hat gesagt, er war late to the party bei dem Album. Lukas und ich waren auf einer ganz anderen Party.
Ich war nicht mal eingeladen, ja.
Ich kenne Tour, so wie Nico gesagt hat, auch von den Orsons, aber auch von seinen Solo-Sachen, aber immer nur stückweise halt irgendwie mal hier ein Track, mal da ein Track. Und eine Freundschaft auch zu den Orsons und zu den anderen, weil die halt immer Lackmann und Wittmann Touchable-Fans waren und wir als Wittmann Touchable auf Tour waren und groß unterwegs waren, wir halt mit den Leuten immer viele Konzerte, Berührungspunkte und immer Backstage gesehen haben und auch immer das Feature-Anfragen gab, ich sollte mal da machen, da das machen und Tour auch nicht, haben uns ein paar Mal dann auch gesehen und daher weiß ich, dass er natürlich qualitativ gut ist und Leute den feiern und so, aber zum Glück ist es ja eine Geschmackssache. Und das übrigens, weil wir gerade gesagt haben, was macht den Ruhrpott halt irgendwie aus, das ist halt ein ganz großes Merkmal, dass Lukas und ich sagen, ja, okay, wir kennen das gar nicht.
Ja, aber das ist.
Genau das bringt es auf den Punkt. Genau das bringt es auf den Punkt, was der Ruhrpott ist. Wirklich. Man kann es nicht besser zusammenfassen. Wir hätten das alles skippen können auf diese eine Frage.
Ja, und aber am Ende geben wir euch dann damit sogar noch eine kleine Hilfestellung, denn dazu sind wir auch da an dieser Stelle. Wir haben eine Playlist, die heißt Thank Backs When It's Friday, in der wir jeden Freitag euch Songs zur Verfügung stellen da draußen und euch zeigen, was es sonst alles noch da draußen in der Welt der Musik, in der Rap-Musik gegeben hat. Und denen damit auch mittlerweile weit gedehnten Linien von dem, was Leute in das Genre mit reinpacken. Und dort picken Yannick und ich uns jede Woche 3 Songs raus. Diese Woche war es ein harter Kampf um einzelne Nummern, wo wir uns nicht einig waren. Wir haben aber jeweils 3 Songs rausgepickt. Und ich erzähle mal meine 3 und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr die kennt, ob ihr sie hören wollt und ob ihr vielleicht damit auch Bock habt, euch damit zu beschäftigen. Der erste ist eine Nummer, die ich relativ auf Rotation höre seit Freitag aufgrund des Gesamtpaketes. Renn von Tom Hanks und Disaster. Ein unheimlich treibender Beat und also macht wahnsinnig viel Spaß. Auch beide mit ihren Verses. Ich hab sehr viel Freude daran und ich bin, was Tom Hanks angeht, auf jeden Fall, das habe ich auch schon hier ein paar Mal erzählt, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll, dass er so mit einer der Generation, die so ein bisschen nach Disaster entstanden ist, dass die gemeinsam so dafür sorgen, dass diese Stadt wieder ein bisschen mehr auf die Karte kommt. Schöne Grüße nach Witten an der Stelle. OG ja, mit Knacks, Stuttgarter, ebenso mit einer Nummer, die ein bisschen anders war, aber die irgendwie mir ganz gut gefallen hat. Also ich hab von dem so ein paar Songs schon mal gehört hier und da ist aber nicht so viel hängen geblieben wie bei dem. Ich weiß nicht, ich mochte die Art des Songs. Ich kann es schwer beschreiben. Janik, kannst du es beschreiben?
Nee, auch nicht. Aber ich kann nur dazu fügen, dass er bei mir auch in den, sagen wir mal, in die Top 5 gelandet wäre.
Ja, das war, irgendwie war der gut. Irgendwie eine geile Performance. Hat Spaß gemacht. Ja. Auch ein bisschen anders als das, was ich erwartet hätte. Und ich glaube, das war's. Und das Gleiche gilt wieder, bin ich wieder zurück in Hamburg, Berlin, ne? Mhm. Morgen mit einer Nummer, die erst Fahrtwind. Zusammen mit Stacks 102. Drum and Bass mit Rap.
Und auf jeden Fall was anderes, ja.
Und auch wieder was anderes und hat mich aber auch gecatcht. Mhm. Und weit weg von dem, was man in Witten an der Tankstelle hören würde, aber trotzdem der Tipp an euch, Jungs. Jetzt kommen die 3 von Yannick.
Yes, meine 3. Mein erster Song, Chima Ede mit Minivan Freestyle. Bars auf einem relativ düsteren Beat. Also finde ich einen starken Song und ich feiere das eh. Er bringt ja nicht so regelmäßig Mucke raus, aber immer wenn denn was kommt, wird er für meinen Geschmack auf jeden Fall verlässlich abgeliefert. Deswegen mein erster Pick. Song Nummer 2, auch eine etwas düstere Nummer, Dizzy und Döll mit Schatten Part 2. Ja, einfach eine Kombi, die für mich einfach sehr gut funktioniert. Ich mag vor allen Dingen Döll sehr, sehr, sehr gerne, weil es einfach inhaltlich immer stark ist, was er abliefert. Und in Kombi funktioniert das für mich halt auch auf der Single super gut. Deswegen mein zweiter Pick. Und als dritten Song habe ich von Layla Lügenbold dabei. Der fällt soundtechnisch ein bisschen raus. Das ist mehr R&B als wirklich Rap. Aber trotzdem einfach eine sehr, sehr starke Nummer, auch eine sehr starke Stimmung. Und ich finde Lügenbold ist einfach, das ist ein geiler Titel, das ist einfach ein nices Wort. So, dass ich hab, ohne bevor ich den gehört habe, ich habe den gesehen, habe gedacht, Lügenbold, das klingt schon nice.
Fand ja, vor allem benutzt ihr das Wort, glaube ich, während des, ich weiß nicht, ja. Ob
ich das also, ist so, das ist so, das habe ich, glaube ich, zuletzt im Kindergarten gesagt, Lügenbold.
Und ich hätte ja auch, Layla hätte ich auch, Chima Ede hätte ich auch gehabt. Chima Ede war auf jeden Fall Rap-Ehre, die da hochgehalten wurde.
Ja.
Und Layla war so ein bisschen mein 90er-Jahre R&B-Herz. Das sie angesprochen hat mit einer 2024er Version. Beides Empfehlungen auch von mir an dieser Stelle.
Yes, und die letzte Empfehlung.
Ja, und die letzte Empfehlung ist, wenn ihr es noch nicht gemacht habt in eurem Leben, ne, setzt euch in ein Transportmittel eures Vertrauens, fahrt nach Witten und guckt euch da mal um. Dann versteht ihr ein kleines bisschen mehr, warum die Leute sind, wie sie sind und warum der Sound ist, wie er ist. Und wenn ihr Bock auf das habt, was die machen, dann hört rein. Bei dem einen werdet ihr es hoffentlich in den letzten 25 Jahren Karriere schon irgendwann mal mitgekriegt haben. Bei dem anderen gibt's jedes Jahr, habe ich das Gefühl, ein neues Album gerade. Insofern, und jedes Mal 25 Songs und die komplette Real-Rap-Welt wird mit eingepackt. Das sind die Empfehlungen, die wir an letzter Stelle geben. Vielen, vielen Dank, dass ihr beiden dabei gewesen seid.
Kann ich eine Sache noch kurz abschließend sagen?
Ja, sehr schön. Dein Sound wird immer beschissener. Dein Sound wird immer beschissener, deswegen kriegst du die letzten Worte hier.
Will ich gar nicht haben. Ich habe es vorhin schon vergessen. Ich will eine Sache in eigener Sache sagen, weil wir ja über Witten geredet haben. Am 9.3.2024 feiert das Debütalbum von Witten Untouchable, It Was Witten, 10 Jahre Jubiläum. Und wir spielen im Bahnhof Langendreher ein Jubiläumskonzert. Wir pressen das Album nach. Wir machen Merch. Das kann man alles bald mit einem Bundle online bestellen. Es gibt Social Media Content dazu, also alles on vogue und top modern. Und man muss halt deshalb immer diese Jungs erwähnen, Les Karim, Lachman, Rufi, Witten Untouchable, weil die natürlich Witten, die heißen ja Witten Untouchable nicht umsonst, weil die nach Kreuzfeld Jakob und nach Lachman natürlich auch eine Gruppe waren, die um die 2010er bis 2016, 17 halt Witten Untouchable wieder, also Witten wieder auf die Karte gebracht haben. Und das ist ein ganz krasser Bestandteil dafür, dass eine Entwicklung immer nachvollziehen kann. Die sind ja ein ganz anderer Sound als Kreuzer Jakob und Bunkerwelt und quasi die zweite Generation von Witten. Und deshalb war es mir wichtig, wenn wir so abschließend über Witten reden, dass wir die Leute nicht unter den Teppich kehren, die halt irgendwie weiterhin die Fahne hochhalten. Lukas macht es natürlich heutzutage nochmal in der vielleicht dritten Generation oder mit einem boombeppigeren alten Sound. Aber Witten Untouchable hat ja auch irgendwie dieses gallische Dorfstatus, dieses Wittenflavor auch nochmal manifestiert und auch nochmal Zement darunter gebracht, weil die halt drei Alben ganz schnell rausgebracht haben, die von den Leuten halt auch alle gefeiert wurden, womit wir lange live auf Tour waren und ganz lange einen Bass, einen Hype hatten und so ein Movement kreiert haben. Das darf man nicht vergessen. 9.3.2024. Ihr seid gerne eingeladen. Übrigens, Lukas spielt übrigens auch als Vorbild. Das schließt sich wieder der Kreis zu diesen ganzen Live-Geschichten. Und wenn ihr vorbeikommen wollt und euch das mal geben wollt, 9.3.2024, Bahnhof Langendreher, 10 Jahre etwas mit.
Word up. Großartiges Ende auf jeden Fall. Spätestens das ist ein Tipp für euch alle, wenn ihr nach Witten fahren wollt. Macht's am 9.3. Das wird gut. Das kann ich euch jetzt schon bestätigen. Danke, ihr beiden, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Danke, dass ihr da wart.
Das war uns eine Freude.
Schöne Grüße, Janik. Schöne Grüße, Nico.
Das war der Backspin Stammtisch. Bis nächste Woche. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphrase. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.